Wie ihr schon mitgekriegt habt, es ging am Wochenende um das Buch Jona. Jetzt kann man sich überlegen, was macht man da, wenn man über Jona nachdenken will und wo, wie ist das? Und dann habe ich gedacht, es sind ja nur 4 Kapitel und manche davon kennt man gar nicht so richtig. Manches denkt man, das kennt man so voll, und dann habe ich gedacht, muss man jetzt mal alles einfach lesen. Und das haben wir gemacht. Wir haben 4 Kapitel gelesen, alle 4, und haben dieses Buch uns angehört und durchdacht und nebenbei gezeichnet, gemalt oder einfach nur auf dem Sofa gesessen und nachgesonnen. Und zwar unter der großen Hauptfrage des Wochenendes: Wie schaue ich eigentlich auf ungläubige Menschen? Wie gucke ich so in die Welt und nehme Menschen wahr, die nicht an Gott glauben oder von denen ich meine, dass sie nicht an Gott glauben? Und habe ich eine Aufgabe? Was soll ich tun vielleicht? Das haben wir anhand dieses Buches Jona betrachtet. Jona ist ja ein alttestamentliches Prophetenbuch. Und dieses Jona-Buch, das sticht aus den typischen Prophetenbüchern total heraus, weil es eine ganz besondere Formung hat. Es ist ein zusammengebildetes, es ist eine Story, die uns gegeben ist, um über ein Thema nachzudenken. Dieses Buch hat keine geschichtliche Verankerung, also wir können gar nicht sagen, hier König, so und da ist das. Also die Sachen gehen so auseinander, dass wir wissen, ganz grob nur 300 Jahre vor Christus wurde das geschrieben, um eine bestimmte Frage zu stellen. Wir haben hier gar keine typischen Prophetenworte, das ist keine Sammlung von Prophetenworten, wie jetzt bei Jesaja zum Beispiel, sondern ein Thema wird angeschnitten zum Entdecken und zum Nachdenken. Dazu will es einladen, dieses Buch, und so endet es auch. Hier passieren äußerst märchenhafte und rätselhafte Dinge, und zwar will ich die heute euch nachzeichnen. Und immer wenn ich ein Kapitel nachgezeichnet habe, kommt jemand von den Teenies nach vorne und sagt, was er oder sie sich dabei denkt. Kapitel 1. Gott spricht Jona an: Geh nach Ninive und warne sie, denn ich habe gemerkt, dass sie böse sind. Aber Jona will nicht. Er fährt auf einem Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Er will vor Jahwe fliehen. Das wird gleich doppelt betont. Man merkt sofort, okay, der will wirklich weg, aber es wird nicht begründet. Schon seltsam. Jona will vor Gott fliehen. Und Gott reagiert auf diesen Ausreißer. Gott wirft einen Sturm auf das Meer, der das ganze Schiff in Gefahr bringt, einschließlich der ganzen gottlosen Menschen, die noch mit auf diesem Schiff sind. Aber jeder betet zu seinem Gott aus Angst. Und nichts geschieht. Die Ladung wird über Bord geworfen, um das Schiff zu erleichtern. Es hilft nicht. Alle fragen sich, was ist denn hier los? Der Kapitän weckt den schlafenden Jona, wie auch immer der schlafen kann bei dem Krach, und fordert ihn auf, zu seinem Gott zu beten, denn vielleicht könnte der Gott ja helfen. Zugleich wird von den anderen so ein Los geworfen, also per Zufall wird festgestellt, dass Jona wohl an dem ganzen Kram schuld ist, und alle fragen ihn, ja, was sollen wir jetzt denn mit dir machen? Und er sagt, ja, ihr könnt einfach jetzt mich statt dieser Ladung über Bord werfen. Ihr seht mein grübeliges Gesicht, es klingt alles etwas schräg. Das Interessante ist, die als Gottlose und als Heiden hier beschrieben wurden, die haben Skrupel. Die wollen auf gar keinen Fall, dass sie diesen Mann über Bord werfen. Sie rudern erstmal weiter Richtung Land, aber sie haben keine Chance. Und letztendlich entschließen sie sich doch dazu, aber sie bitten vorher, bevor sie Jona dem Tod ausliefern und ihn ins Meer werfen, bitten sie Jahwe, den Gott Jonas, dass sie ihm diesen Mord nicht anrechnen. Als sie Jona ins Wasser geworfen haben, legt sich der Sturm sofort. Die Leute danken Jahwe für ihre Rettung, so als wären sie Juden und tun jüdische Bräuche. Damit endet das erste Kapitel und wir hören einen Beitrag von Lotti. Lotti, was hast du dir bei diesem Kapitel gedacht?
Ja, also erstmal geht es um die Glaubensfrage und nicht, ob Ninive gerettet wird oder nicht. Zudem hatte Jona Zweifel, also warum sollte er es tun, wenn Gott sowieso gnädig ist? Diese sogenannten Gottlosen hatten halt Angst und der Captain hat halt Jona gefragt, ob er nicht mal seinen Gott anbeten könnte. Unter anderem war auch die Frage, gebrauchst du Macht, um anderen zu begegnen? Drohst du mit Gott? Ziehst du andere aus dem Sturm oder hinein? Manchmal muss man nachgeben, so wie Jona. Er ließ sich über Bord werfen, damit die Ungläubigen Ruhe hatten.
Vielen Dank. Interessante Gedanken. Der Gläubige muss über Bord geworfen werden, damit die Ungläubigen ihre Ruhe haben, wieder in Sicherheit sind. Kapitel 2. Wir erleben Jona weiter. Jona ist im Wasser gelandet und Jona ertrinkt nicht. Er wird von einem Fisch verschluckt. Für 3 Tage und Nächte. Und da erstickt er auch nicht. In dieser Zeit betet Jona so. In meiner Not habe ich zu dir gerufen und du hast geantwortet. Aus der Tiefe des Todes hast du meine Stimme gehört. Du hast mich in die Tiefe der Fluten geworfen. Und ich wusste, ich bin weit, weit weg von dir. Aber ich werde dich wiedersehen. Dann hast du mein Leben wieder aus der Grube herausgezogen. Meine verhungernde Seele hat zu dir gebetet. Wer andere Götter anbetet, der verpasst deine Gnade. Ich aber danke dir. Ich werde meinen Auftrag erfüllen. Rettung kommt von Jahwe. Und dann spuckte der Fisch Jona wieder ans trockene Land. Das Gebet des 2. Kapitels. Ich bitte Emanuel, uns seine Gedanken über das Kapitel 2 mitzuteilen.
Guten Morgen erstmal von mir. Also ich fand das erst ganz spannend, weil Jona hat sich ja im 1. Kapitel, wie wir gerade gehört haben, erst so abgewendet von Gott und wollte eigentlich gar nicht das machen, was Gott von ihm wollte. Und das ist bei mir, bei euch vielleicht auch manchmal so im Leben. Und Gott lässt einen aber nicht im Stich, wie man sieht, weil Gott hat sich dann Jona halt einfach wiedergeholt. Und auch wenn es für uns hoffnungslos aussieht, ob das jetzt in der Schule ist, wie bei uns Teenies meistens, oder bei der Arbeit oder sonst wie, da ist Gott immer trotzdem bei uns und versucht uns zu helfen und holt uns wieder zu sich. Und ja, deswegen ist Gott immer die letzte Hoffnung. Gott hilft einem aus jeder Lage raus, egal wie schlecht es einem geht, auch wenn wir uns mal von ihm abwenden. Er verzeiht uns das.
Herzlichen Dank. Kapitel 3. Ein zweites Mal wird Jona von Gott geschickt. Geh in die Stadt Ninive und sage ihnen, was ich dir sagen werde. Jona geht ein ganzes Stück in diese riesige Stadt hinein. Er warnt die Menschen, dass die Stadt zugrunde gehen wird, wenn sie ihre bösen Taten nicht lassen. Und zur Überraschung des Lesers glauben die Bewohner. Sie kehren um zu Gott, alle. Und das zeigen sie auch äußerlich. Sie ziehen sich Trauergewänder an, sie setzen sich in die Asche, sie essen und trinken nichts. Sogar das Vieh dieser Stadt isst und trinkt nichts. Nachher bestimmt sogar der König der Stadt, nachdem diese Nachricht der Umkehr bis zu ihm vorgedrungen ist, dass alle Menschen, die jetzt noch nicht angefangen haben zu fasten und alle Tiere, die noch nicht angefangen haben zu fasten, jetzt fasten sollen und sich eben auch hässliche Kleidung anziehen sollen und sich auch in die Asche setzen sollen, um die Umkehr auch wirklich zu zeigen. Jeder soll seine bösen Taten lassen und soll kein Unrecht mehr verursachen gegenüber anderen Menschen und anderen Kreaturen. Und sie hoffen sehr tief und inständig auf die Gnade Gottes und Gott, den sie bis dahin noch gar nicht kannten, der enttäuscht die Stadt Ninive nicht. Gott hat nochmal über das Unheil nachgedacht, dass er dieser Stadt, dass er in das Unheil, was er auf diese Stadt bringen wollte, hat er nochmal nachgedacht und er lässt es lieber sein. Wir hören einen Beitrag von Charlie.
Ja, also was ich so faszinierend an diesem Kapitel fand, ist einfach, dass die Menschen in Ninive Jona wirklich zuhören. Sie schenken ihm ihre Aufmerksamkeit und sie glauben ihm dann auch noch. Also ein komplett Fremder kommt in dieser Stadt und sie lassen sich von ihm umkehren. Sie glauben an ihn und verstehen, dass sie wirklich Schlechtes getan haben. Ich denke, das ist einfach, weil sie erkennen, dass sie selber Fehler gemacht haben und sie wollen Buße tun. Sie haben einfach noch die Hoffnung, dass sie gerettet werden.
Vielen Dank. Kapitel 4. Die Stadt ist umgekehrt, alle sind gerettet. Man müsste doch sagen als Jona: Hey, Aufgabe erfüllt, ich gehe nach Hause. Aber nein, uns wird ein anderes Problem des Propheten vor Augen gestellt. Jona wird sauer und ist entmutigt. Er sagt zu Gott, allen Ernstes: Ich habe doch gleich gewusst, dass du gnädig bist. Warum hast du mich überhaupt erst losgeschickt und durch die Hölle gehen lassen? Lass mich doch einfach sterben. Und Gott antwortet: Reg dich mal nicht so auf. Ist das überhaupt richtig, was du sagst? Jona verlässt die Stadt und wartet abseits und guckt, was mit der Stadt passiert. Aber es passiert nichts mit der Stadt. Jona sitzt da in der Hitze und in der Trockenheit, hat sich ein paar Laubteile über sich gebaut. Und als er so wartet und hofft, dass er vielleicht doch noch recht behält, dass die Stadt untergeht, da gibt Gott dem Jona ein kleines Beispiel, wie so ein stellvertretendes Bild für die Stadt, was er Jona vor Augen halten will. Gott lässt über Jona einen Rizinusstrauch wachsen mit breiten Blättern, damit er ein bisschen mehr Schatten hat. Dieser Rizinus wächst in einer Nacht über ihn hinweg. Und Jona freut sich am nächsten Tag über diese Pflanze. Er findet es gut, was er da hat. Die nächste Nacht kommt, ein Wurm frisst die Wurzel kaputt und in einer Nacht geht der Rizinusstrauch kaputt. Gott lässt diese Pflanze wieder eingehen und Jona ist sauer. Gott fragt ihn ein zweites Mal: Warum bist du denn schon wieder sauer? Du hast doch gar nichts für diese Pflanze getan. An einem Tag ist sie gewachsen, an einem Tag ist sie weg gewesen und du hast sie genossen. Und jetzt über das Schicksal dieser Pflanze, die du nicht hast selbst wachsen lassen, die du nicht hast gegossen, da bist du sauer? Und ich, lieber Jona, sollte nicht traurig sein, wenn diese komplette Stadt die Hufe hochmacht? Hier endet das Buch Jona. Dann ist Stille. Diese Frage bleibt offen und brennt dem Leser unter den Nägeln. Wir hören einen Beitrag von Pia.
So, also was ich sehr interessant war, war eben nach der Rettung von Ninive war eben Jona sehr sauer und ich kann das nicht so ganz verstehen, weil ich mir denke, eigentlich müsste es ihm ja Hoffnung geben, dass eben Ninive gerettet wird, weil daran ja gemerkt wird, dass Gott eben ein barmherziger Gott ist. Und man merkt auch, dass Jona zieht sich dann ja zurück und will irgendwie gar nicht mehr die Hilfe von Gott haben und trotzdem lässt Gott eben diesen Rizinusbaum wachsen, um ihm Schatten zu schenken und lässt ihn dann auch wieder, sag ich mal, vom Wurm zerstören und sucht das Gespräch sozusagen mit Jona und versucht ihm, sag ich mal, seine Sicht zu erklären. Und daran merkt man eben wirklich, dass Gott Jona retten will, auch egal, wenn er sich zurückzieht. Das hat er jetzt ja mehrfach gemacht, auch dass er sauer ist, dass Gott ihn eben trotzdem retten will, dass er Ninive retten will und dass er letztendlich eben nur die Rettung von uns allen im Sinn hat. Und wir ihm vielleicht auch damit helfen können, indem wir anderen von Gott erzählen, wie das eben Jona dann mit den von Ninive gemacht hat. Ja.
Ganz herzlichen Dank euch Vieren. Vielen, vielen Dank. Ihr habt Mut bewiesen und das echt gut gemacht. Danke. Was sehe ich, wenn ich diese vier Kapitel lese? Ich sehe vier Ergebnisse. Das erste kannst du anzeigen. Ich finde, also ich sehe hier, dass der Mensch Jona meint, dass Sünde doch zu Strafe Gottes führen muss. Das ist doch das, was er ankündigt. Aber am Ende wird Gott ganz anders gezeichnet. Gott sucht nach Umkehr und Rettung. Das ist das, was Gott will. Er wartet, dass Menschen in seine Gegenwart kommen. Das Seltsame ist, dass Jona das in dem Buch sogar selber bezeugt, aber dann Gottes Gnade doch nicht akzeptieren kann. Und es ist so eine Zwiespalt, in der Jona innerlich steht. Und ich frage mich, tue ich das auch? In welche Richtung gehe ich eigentlich? Ein zweiter Punkt, was für mich übrig bleibt. Gott liebt ohne Ausnahme alle Geschöpfe. Nicht nur die Gläubigen und die Ungläubigen, sondern das Vieh. Der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der als Kind einer Nacht entstand und als Kind einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Das ist so umfassend. Und das spricht sogar die Schwachen an, die noch nicht links und rechts unterscheiden können. Hier sind nicht mal die Männer genannt, wie sonst es im Orient üblich ist. Da werden die Männer gezählt und der Rest muss mitgedacht werden. Hier werden ganz bewusst die Kleinen, die Schwachen genannt, die von Gott gesehen werden. Und es sollte Gott nicht jammern. Ein wichtiger Punkt, Gott liebt alle Geschöpfe ohne Ausnahme. Das soll mich bestimmen. Ein dritter Punkt. Es ist die Schwierigkeit des Jobs eines Propheten. Der Prophet muss ein Unheil ankündigen, das Gott am Ende gar nicht will. Und das kann schon irgendwie, das kann ja innere Spannung hervorrufen. Ja? Es gibt eine Sinnkrise des Gläubigen, könnte man sagen. Aber diese Sinnkrise, die ist aufgelöst, indem Gott sagt, es geht hier um mein endloses Erbarmen am Ende und nicht um deinen Stolz als Prophet. Um deinen Stolz recht zu haben, dass diese Stadt untergehen muss, sondern ich will, dass mein Erbarmen siegt. Und der vierte und letzte wichtige Punkt, den ich ganz wichtig finde in diesem Jona-Buch, Gott bewegt zur Umkehr, weil er liebt und nicht, weil er eventuell genug straft. Das finde ich für mein Dasein als Christ auch in dieser Welt, als ein Gottgläubiger, als einer, der sich an, die, an, das, an die Befreiung durch Christus hängt, dass Gott zur Umkehr bewegen will, weil er dich und den anderen doch liebt und nicht, weil er vielleicht genug gestraft hat. Wie gehe ich mit anderen Menschen um, die meiner Meinung nach nicht glauben? Was ist meine Aufgabe? Was ist eigentlich mein Blick auf die sogenannten Gottlosen? Und hat Gott denselben Blick auf sie wie ich? Diese Frage stellt halt dieser letzte Vers im Jona-Buch. Und die Antwort auf diese Frage ist eigentlich wieder, also es bleibt diese Frage an mich, sollte es mir nicht leid tun um die vielen Menschen, die Gott nicht kennen? Ich will mich senden lassen. Ich will einer sein, der im Notfall vor schlimmen Konsequenzen warnt, aber ich will vor allem einer sein, der Nöte sieht. Ich will einer sein, der treu seinen Dienst für Gott tut, so gut ich es eben kann. Und ich will dich fragen, wohin sendet Gott dich heute? Wo sollst du heute in guter Gemeinschaft leben und sie mitgestalten? Der eine, der uns sendet in diese Gemeinschaft, die wir heute sind, und aus dieser Gemeinschaft heraus in andere Gemeinschaften mit Menschen, die dann wieder durch die Liebe Gottes gesund werden in dieser Welt. Dieser eine Herr, der diese Gemeinschaft stiftet, der stiftet sie auch heute. Wir werden heute noch Abendmahl feiern. Wir lassen uns auch heute in die Gemeinschaft Jesu Christi wieder zusammennehmen, um uns aussenden zu lassen in diese Welt, die Gott kennenlernen soll. Ich sage erstmal hier Amen.